Ja, heute ist alles irgendwie ein bisschen anders als sonst. Ich glaube, es wird ein kurzer Gottesdienst oder wir nehmen uns nachher ganz viel Zeit auch zum Gebet. Meine Predigt wird auch nicht so lang sein. Aber so ist das, wenn, neue Zusammensetzungen in der Mitarbeit auch sind. Und das ist schön. Danke, Martin, dass du den Mut hattest, heute zum ersten Mal hier Lobpreis zu leiten. Die Moni konnte ganz beruhigt auf die goldene Hochzeit gehen, weil sie hier ersetzt wurde. Aber der Platz am Klavier ist frei, also an alle, die noch Klavier spielen können. Auch das Musikteam freut sich immer über Verstärkung. Und ich möchte noch ergänzen zu den Schulen in Sierra Leone. Der Arthur hat das jetzt so vorgemacht. Heute leitet er hier den Gottesdienst, morgen unterrichtet er in der Schule. In Sierra Leone ist das dort so, in diesen Gemeinden. Die Pastoren halten sonntags den Gottesdienst und arbeiten dann unter der Woche als Lehrer in ihrem Gemeindehaus, denn die Gemeindehäuser sind dann die Schulgebäude. Und dieses Projekt unterstützen wir eben als Gemeinde. So mal als Info für alle Gäste. Wir haben uns ein Projekt unserer baptistischen Mission ausgesucht und haben gesagt, wir spenden gezielt dafür. Und zu Hause bei uns liegt auch noch ein Dankesbrief von der EBM für die letzte Kollekte. Den müssen wir dann mal aushängen. Ja, als ich das letzte Mal hier im Gottesdienst gepredigt habe, da waren wir noch in der Passionszeit. Und ich sprach über Johannes 12, das sterbende Weizenkorn. Es ging darum, dass unser alter, ich-bezogener Mensch sterben muss, wenn wir Frucht für das Reich Gottes bringen wollen. Vor 2 Wochen haben wir dann Ostern gefeiert, das Fest der Auferstehung. Und wir haben den Bibeltext vorhin schon gehört. Jesus hat durch sein Sterben und seine Auferstehung für uns neues Leben gebracht. Und mit diesem neuen Leben wollen wir uns heute nochmal beschäftigen. Denn letzten Sonntag, in dem gemeinsamen Abschlussgottesdienst der Kinderbibelwoche in der evangelischen Kirche, hat die Pfarrerin den liturgischen Namen des Sonntags erklärt. Und der hieß Quasimodo Geniti, auf Deutsch wie die neugeborenen Kinder. Und sie sagte, das hängt mit Ostern zusammen, weil traditionell an Ostern Menschen getauft wurden und damit wie neugeborene Kinder im Glauben sind. Deshalb heißt der erste Sonntag nach Ostern wie die neugeborenen Kinder. Ostern, neues Leben, Taufe, wie hängt das zusammen? Und das können wir uns fragen, wenn wir nun den Predigtext noch einmal hören und diesmal nach der Luther-Übersetzung. Römer 6, Vers 1 bis 12. Was wollen wir nun sagen? Sollen wir denn in der Sünde beharren, damit die Gnade umso mächtiger werde? Das sei ferne. Wie sollten wir in der Sünde leben wollen, der wir doch gestorben sind? Oder wisst ihr nicht, dass alle, die wir auf Christus Jesus getauft sind, die sind in seinen Tod getauft? So sind wir ja mit ihm begraben durch die Taufe in den Tod, damit, wie Christus auferweckt ist von den Toten durch die Herrlichkeit des Vaters, auch wir in einem neuen Leben wandeln. Denn wenn wir mit ihm verbunden und ihm gleich geworden sind in seinem Tod, so werden wir ihm auch in der Auferstehung gleich sein. Wir wissen ja, dass unser alter Mensch mit ihm gekreuzigt ist, damit der Leib der Sünde vernichtet werde, sodass wir hinfort der Sünde nicht dienen. Denn wer gestorben ist, der ist frei geworden von der Sünde. Sind wir aber mit Christus gestorben, so glauben wir, dass wir auch mit ihm leben werden. Und wissen, dass Christus von den Toten erweckt, hinfort nicht stirbt. Der Tod kann hinfort über ihn nicht herrschen. Denn was er gestorben ist, das ist er der Sünde gestorben, ein für allemal. Was er aber lebt, das lebt er für Gott. So auch ihr haltet dafür, dass ihr der Sünde gestorben seid und lebt Gott in Christus Jesus. So lasst nun die Sünde nicht herrschen in eurem sterblichen Leib, und leistet seinen Begierden kein Gehorsam. Wir merken, es besteht ein enger Zusammenhang zwischen Karfreitag und Ostern, der Taufe und dem neuen Leben. Paulus bildet Parallelen zwischen diesen drei Geschehnissen. Das erste Geschehnis, Christus starb am Kreuz, er wurde begraben und ist auferstanden. Und die zweite Linie, der Christ ist für die Sünde gestorben, seine Schuld ist durch Christus begraben und Gott hat ihm neues Leben geschenkt. Und die dritte Linie ist dann, bei der Taufe steigen wir ins Wasser, um das alte, von der Sünde bestimmte Leben abzulegen. Wir werden mit Christus begraben und stehen mit ihm zu einem neuen Leben auf. Und das beginnt hier in dieser Zeit und dauert bis in die Ewigkeit. Das heißt, eigentlich formuliert Paulus das in der Vergangenheit. Er sagt, wir sind in seinen Tod getauft. Paulus setzt es voraus, dass die Christen, die da in der Gemeinde sitzen, diese Taufe schon erlebt haben. In der damaligen Missionssituation war das eine recht klare Sache. Wer zum Glauben kam, wurde getauft und in die Gemeinde aufgenommen. Die Apostelgeschichte beschreibt im Prinzip vier Dinge, die am Anfang des Glaubens standen. Buße, also Umkehr zu Gott, Glaube, das Bekenntnis zu Jesus, die Taufe und der Empfang des Heiligen Geistes. Diese vier Elemente erlebten die Christen zeitlich in engem Zusammenhang. Wenn wir die Apostelgeschichte lesen, in den verschiedenen Berichten, manchmal ist die Reihenfolge ein bisschen anders. Da gibt es einen Ort, da predigen sie feurig und der Heilige Geist kommt und erfüllt die Zuhörerschaft und sie reden in Zungen, sind aber noch nicht getauft. Bei anderen ist es umgekehrt, sie werden erst getauft und dann mit dem Heiligen Geist erfüllt. Also die Reihenfolge ist verschieden, aber der zeitliche Zusammenhang ist in der Regel ganz eng. Bei uns heutzutage ist das etwas anders und es fällt aus verschiedenen Gründen oft weit auseinander. Die Bekehrung, die Taufe, Geistempfang. Eigentlich schade. Aber vielleicht hat es auch damit zu tun, dass wir manche menschlichen Vorstellungen haben, die gar nicht aus der Bibel kommen. Und deshalb müssen wir von Zeit zu Zeit mal darüber reden. Manch einer stellt sich ja die Frage, so von den jungen Leuten oder von denen, die schon länger hier in der Gemeinde sind, die so als Gäste mal dazugekommen sind oder hier aufgewachsen sind, ja, wann ist es eigentlich richtig, sich taufen zu lassen? Welche Voraussetzungen muss ich erfüllen, um der Taufe würdig zu sein? Das sind dann so Fragen, die einem gestellt werden. Muss ich erst ein perfektes Leben als Christ führen? Einen möglichst heiligen Lebenswandel an den Tag legen, bevor ich dann quasi als Belohnung die Taufe empfange? Oder brauche ich vielleicht eine spezielle Berufung zur Taufe? Wann wird mir Gott zeigen, dass ich dran bin? Muss ich erst alles über Jesus und Gott verstanden haben? Am besten die Bibel auswendig kennen? Nein, das alles sicher nicht. Aber mit Römer 6, aus diesem Text heraus können wir sagen, wenn wir bereit sind, unser Leben ganz in die Hand Gottes zu legen, wenn wir uns ihm so übergeben, dass man dazu Sterben des alten, ich-bestimmten Lebens sagen kann. Denn das ich-bestimmte Leben ist gleichzeitig das von der Sünde beherrschte Leben. Die Sünde ist ein Lebensraum. So wie wir sagen, ich lebe in einer Freundschaft oder in einer Ehe, in Trauer oder im Glück. So sagt die Bibel auch, der Mensch ohne Gott lebt in der Sünde. Sie bestimmt ihn, sie herrscht über ihn. Wir können nicht aus eigener Kraft ein gutes und Gott wohlgefälliges Leben führen. Wir brauchen die Erlösung durch Jesus. Das heißt, die erste Frage, die man sich stellen muss, ist, nach wem richte ich mein Leben aus? Ist Jesus Christus der Herr über mein Leben? Glaube ich, dass er auch für mich am Kreuz von Golgatha gestorben ist? Dass er dort für meine Schuld bezahlt hat? Glaube ich, dass er auferstanden ist, um auch mir ein neues Leben mit Gott zu geben? Will ich und erbitte ich, dass der Heilige Geist in mein Leben kommt, um in mir das zu bewirken, was Gott haben will? Wenn man diese Fragen mit Ja beantworten kann, dann gibt es eigentlich kein Hinderungsgrund für die Taufe. Der Täufling lässt sich in der Taufe mit dem gestorbenen, begrabenen und auferstandenen Christus verbinden. Das ist ein Bekenntnis von seiner Seite. Aber es geschieht auch noch ein geistlicher Vorgang von Gottes Seite. Gott stellt in der Taufe unser Leben auf eine neue Grundlage. Römer 6, Vers 6. Wir wissen ja, dass unser alter Mensch mit ihm gekreuzigt ist, damit der Leib der Sünde vernichtet werde, sodass wir hinfort der Sünde nicht dienen. Wörtlich steht da, damit wir nicht mehr der Sünde versklavt sind. Keine Sklaven der Sünde mehr. Das ist eine tolle Perspektive. Natürlich wissen wir, dass das nicht bedeutet, dass wir keine Fehler mehr machen. Nein, wir brauchen weiterhin die Vergebung und wir machen alle Fehler. Aber befreit von der Macht der Sünde ist etwas anderes. Die Taufe als Herrschaftswechsel bezeugt uns, wir müssen nicht mehr zwanghaft sündigen. Kennt ihr das? Diese scheinbaren Zwänge? Ich musste ja lügen. Ich konnte nicht anders. Ich musste ihm eine reinhauen. Ich musste eine falsche Angabe in der Steuererklärung machen. Ich musste meinen Lebenslauf bei der Bewerbung frisieren. Du musst nicht mehr. Du darfst auf Gott vertrauen, der dir auch in Notlagen hilft, nach seinen Ordnungen zu leben. Und das hat nichts mit Perfektion oder Perfektionismus zu tun. Perfektionismus ist etwas anderes. Mir scheint es sogar, dass Perfektionismus eine Schwäche ist, die uns von Gott wegbringt, anstatt zu ihm hin. Wer ein perfektes Leben anstrebt, will es nicht mehr nötig haben, sich vor Gott zu beugen und um Vergebung zu bitten. Und das ist Stolz. Was streben wir also an? Ein Leben unter der Herrschaft von Jesus Christus. Wir wollen, dass Gott in unserem Leben an erster Stelle steht und nicht wir selbst mit unseren Plänen und Vorstellungen. Und das beschreibt Paulus als ein Sterben. Vers 8. Sind wir aber mit Christus gestorben, so glauben wir, dass wir auch mit ihm leben werden. Wir geben unsere egoistischen Ziele in den Tod Jesu und leben aus der Bestimmung, die Jesus uns gegeben hat. Oder Vers 11. So auch ihr haltet dafür, dass ihr der Sünde gestorben seid und lebt Gott in Christus Jesus. Das muss man sich mal bildlich vor Augen malen. Wenn jemand gestorben ist und hätte er noch so viele Schulden oder Verpflichtungen, dem kann keiner mehr was. Das ist ja das scheinbar so Verlockende an Selbsttötung. Menschen, die sich völlig überschuldet haben, vor Problemen nicht mehr ein- noch auswissen, sehen als einzigen Ausweg nur noch den Tod, weil sie denken, dann habe ich meine Ruhe, dann kann mir keiner was. Ich denke an den Unternehmer Adolf Merkle aus Blaubeuren, der die Firma Ratiopharm aufgebaut hat. Vor einigen Jahren, das ist noch gar nicht so lange her, ging seine Geschichte durch die Presse und wir haben das natürlich intensiv mitverfolgt, denn Blaubeuren ist der Heimatort von Bernd, meinem Mann. Meine Schwiegermutter kennt die Frau Merkle persönlich und also gab es ganz enge Verknüpfungen. Und diese ganze Geschichte hat uns sehr mitgenommen. Diese Firma Ratiopharm hat ja über die Jahre der Firma Merkle guten Gewinn gebracht. Sie haben expandiert und noch Firmen aufgekauft und Tochtergesellschaften gebildet und Aktienpakete hin und her transferiert. Konstrukte da gebildet, die weiß ich alle gar nicht genau. Aber eines Tages war dieses ganze System aus Beteiligungen und Tochtergesellschaften völlig durcheinander. Es stimmte alles nicht mehr und es fehlte eine Menge Geld. Und dann standen die Banken da und also es ging ziemlich hart zur Sache. Und Hauptverantwortlicher war der Seniorchef Adolf Merkle. Und ich weiß nicht mehr, war es noch vor Weihnachten oder zwischen Weihnachten und Silvester, irgendwie sah er keinen Ausweg mehr. Er fühlte sich so erdrückt von dieser Last und er warf sich vor einen Zug. Seinem Leben ein Ende gesetzt. Ob das eine gute Lösung war, weiß ich nicht. Das hat die Schulden der Firma sicher nicht getilgt. Aber die Radikalität des Todes wird hier deutlich. An ihn kam nun kein Gläubiger mehr heran. Sie mussten sich an seine Söhne und Geschäftsführer und sonstige Verantwortliche wenden. Paulus sagt, wenn wir mit Jesus gestorben sind, kommt die Macht der Sünde nicht mehr an uns heran. Und ich denke, wenn unsere Probleme und unsere Schuld auch noch so groß sind, wir sollten uns nicht vor einen Zug werfen, sondern vor das Kreuz Jesu. Er hat dafür bezahlt. Nicht jeder will das annehmen. Bei manchen Menschen kommt es mir so vor, als wollten sie sich selbst und Gott beweisen, ich schaffe das ganz alleine, ich brauche deine Vergebung nicht, ich will auch keine Hilfe von dir, ich kriege das schon irgendwie hin. Schade. Sie lassen sich so viel entgehen. Denn mit dem Tod Jesu am Kreuz war ja nicht alles aus, sondern er ist auferstanden und lebt. Das Aufstehen aus dem Wasser bei der Taufe war und ist auch für uns die Parallele. Ich lebe nun als neuer Mensch. Wisst ihr? Und deshalb legen wir Baptisten Wert darauf, dass man als halbwegs erwachsener Mensch getauft wird. Man muss ja noch nicht volljährig sein, aber man darf das bewusst erleben. Ich begebe mich mit Jesus in dieses Wassergrab und ich stehe mit ihm wieder auf. Denn es kommen Zeiten in meinem Leben oder im allgemeinen Leben eines Christen, wo man sich mancher Dinge nicht mehr so sicher ist. Und da ist eine bewusst erlebte Taufe vor Zeugen eine gute Erinnerungsstütze. Und das gönnen wir jedem, der diesen Weg noch nicht gegangen ist, egal wie alt er ist. Wir leben in einem neuen Leben. Das dürfen wir nicht vergessen. Der Teufel oder unser eigenes Ich wollen uns das manchmal weismachen, dass die Probleme unseres Lebens nun doch so groß seien, dass wir gar nicht mehr für Gott leben könnten. Dass er uns nicht mehr gebrauchen könnte und wir völlig unfähig, wertlos und unbegabt seien. Wenn du dieses Gefühl kennst, dann kehr zurück zu dem Ort, wo du dein Leben in Jesu Tod gegeben hast, ans Kreuz. Und erinnere dich daran, dass er alles weggenommen hat und dir neues Leben geschenkt hat. Eine Stelle, die das auch noch einmal unterstreicht, ist 1. Petrus 2, 22 bis 25. Er, nämlich Christus, der keine Sünde getan hat und in dessen Mund sich kein Betrug fand, der nicht wieder schmähte, als er geschmäht wurde, nicht drohte, als er litt. Er stellte es aber dem anheim, der gerecht richtet, der unsere Sünde selbst hinaufgetragen hat an seinem Leib auf das Holz, damit wir, der Sünde abgestorben, der Gerechtigkeit leben. Durch seine Wunden seid ihr heil geworden. Das ist das, was wir uns immer wieder sagen dürfen. Durch seine Wunden bin ich heil geworden. In all meinen Unzulänglichkeiten, in all meinen Verletzungen, in all dem, wo ich kämpfe mit der Sünde. Durch seine Wunden seid ihr heil geworden. Denn ihr wart wie die irrenden Schafe, ihr seid aber nun bekehrt zu dem Hirten und Bischof eurer Seelen. So zu leben, wie Gott es will, schaffen wir nicht aus eigener Kraft. Darum bitten wir ihn um den Heiligen Geist, den er jedem versprochen hat, der an ihn glaubt. Und das ist der vierte Aspekt aus dem Neuen Testament, der eigentlich bei jedem am Anfang seines Lebens mit Jesus stehen sollte. Aber manchmal fehlt es uns an der Gewissheit. Bin ich wirklich von Gott mit dem Heiligen Geist erfüllt worden? Wo ist seine Kraft? Und deshalb fand ich es schön, dass wir im Februar in dem Gebetsseminar mit Peter Reinders auch nochmal ermutigt wurden zu fragen, denjenigen, der zum Gebet kommt, gehört dein Leben Jesus und wurdest du mit dem Heiligen Geist erfüllt? Und wenn diese Frage nicht klar beantwortet werden kann, dass wir dann einfach nochmal darum bitten. Was heißt jetzt in diesem neuen Leben ganz praktisch zu leben? Ich habe einfach noch mal so ein paar Stichworte mir aufgeschrieben. Mit Jesus im neuen Leben zu leben, das heißt für mich beständiges Gebet, dass ich mit ihm immer im Gespräch bin, regelmäßiges Bibellesen. Ich möchte Jesus immer besser kennenlernen in seinem Wort und ich möchte die Zusagen des Wortes Gottes verinnerlichen, in mich aufnehmen. Ich brauche Gemeinschaft. Das sehe ich bei etlichen immer wieder, wie wichtig das ist, rauszukommen aus der Isolation, aus diesem Rückzug. Besonders wenn es einem schlecht geht, neigt man als Mensch dazu, sich zurückzuziehen. Aber genau das Gegenteil ist hilfreich. Raus aus der Isolation, Offenheit wagen, mit anderen sprechen über das, was einen bewegt. Fürbitte in Anspruch nehmen. Auch dafür haben wir den Gebetsdienst hier eingerichtet, der immer nach dem Gottesdienst angeboten werden soll und angeboten wird. Oder auch für andere beten. Und dienen. Denn wer sich für andere einsetzt, erlebt oft Hilfe für sich selbst. Und das Kreisen um die eigenen Probleme wird weniger oder hört ganz auf. Und am besten finde ich immer noch, dienen in Gemeinschaft, also im Austausch mit anderen. Das hat so ein Supervisionsaspekt. Ja, wenn ich mit anderen gemeinsam in einem Dienst stehe und mich austauschen kann, wie erlebst du das, wie siehst du das, dann kann man sich gegenseitig auch nochmal wieder korrigieren oder sich neu motivieren oder all diese Dinge. Und deshalb hat Gott die Gemeinde erfunden. Christsein lebt sich schwer so ganz allein. Deshalb gibt es Gemeinde. Das ist Gottes Idee, dass wir hier in der Gemeinde Gemeinschaft erleben, gemeinsam mit anderen Gott dienen, Menschen dienen und Stärkung erleben durch gegenseitige Fürbitte, durch Austausch mit anderen, durch Lehre, durch gemeinsames Bibellesen, durch gemeinsames Beten und so auch immer wieder ermutigt werden und gestärkt werden für unser persönliches Glaubensleben, für unser persönliches Bibellesen, das persönliche Gebet und so weiter. Und an der Stelle sei mir ein Exkurs noch erlaubt zum Thema Gemeindemitgliedschaft. Wir haben ja in letzter Zeit hier einige Menschen neu dazu bekommen, die so neu in die Gemeinde gekommen sind. Und auch einige haben diese Frage schon gestellt, wie wird man denn bei euch eigentlich Mitglied? Und wir reden da irgendwie, wir setzen uns immer so voraus. Und deswegen habe ich gedacht, muss man das vielleicht doch mal von hier vorne erklären. Auch wenn das jetzt hier kein Taufseminar ist oder so, aber ich nutze jetzt die Gelegenheit, dass ich hier gerade stehe und dass sich das so anbietet. Aus dem, was ich jetzt in der Predigt gerade gesagt habe, wird klar, warum wir keine kleinen Kinder taufen. Wir segnen die Babys und wir haben schon Termine ausgemacht für all unsere Krabbler hier. Die werden in den nächsten Wochen alle gesegnet. Das hat dann Termingründe mit der Familie und so weiter. Auch für die Mitgliedschaft in der Gemeinde ist eine Taufe als gläubiger Mensch eine Voraussetzung. Diese Taufe muss nicht hier bei uns in Oberramstadt erfolgt sein. Sie muss noch nicht mal unbedingt in einer Baptistengemeinde erfolgt sein, sondern ja, egal, in einer anderen Gemeinde könnte das ja gewesen sein. Und sollte jemand irgendwo anders getauft worden sein und ist dann dort eben durch die Taufe Mitglied geworden, also bei uns ist das zumindest so, dass man durch die Taufe dann Mitglied wird, dann kann man sich einfach überweisen lassen, so heißt das dann. Und das erfolgt einfach durch einen Brief des Gemeindeleiters, der Gemeinde, wo man halt früher war, an uns, an Klaus-Dieter oder an Bernd oder einfach an die Gemeinde hier in Oberramstadt. Und dann schreibt dieser Gemeindeleiter so einen Brief und sagt so, wir lösen die Mitgliedschaft von dieser Person bei uns auf und schicken sie euch und ihr habt sie dann als Mitglied. Und dann nehmen wir diese Person hier auf. Sollte das nicht gehen, weil es eben vielleicht keine Freikirche war, sondern, ja, weiß ich nicht, die evangelische Kirche oder katholische Kirche tut sich da so ein bisschen schwer mit so Überweisungen. Aber es kann ja trotzdem sein, dass ein getaufter Mensch, als gläubig getaufter Mensch hier Mitglied werden will, dann kann er trotzdem zu uns kommen und kann aufgenommen werden. Und in beiden Fällen, egal ob durch so eine Überweisung per Brief oder durch einen ausgedrückten Wunsch, hier aufgenommen zu werden, würden wir diese Person bitten, sich hier vorne einfach der Gemeinde kurz vorzustellen, etwas über sich zu sagen, auch einfach ein paar Sätze zu seinem Glauben zu sagen. Also was bedeutet mir Jesus oder wie bin ich zum Glauben gekommen oder so. Und das ist von daher eine recht unkomplizierte Sache und sei jedem empfohlen, der sich mit diesem Gedanken trägt. Wenn jemand aber noch gar nicht getauft wurde, und da gibt es ja auch eine ganze Reihe Menschen, dann wäre es jetzt vielleicht ein guter Zeitpunkt, sich das zu überlegen, was denn dagegen spricht, im Sommer 2012 im Oberramstädter Stausee getauft zu werden. Wir haben jetzt April und bis zum Sommer, bis es warm genug ist, dass wir draußen taufen können, wir haben ja jetzt hier kein Taufbecken, sondern wir machen das immer draußen, ist noch ein bisschen Zeit. Und wir könnten diese Zeit nutzen, um zum Beispiel einen Taufkurs anzubieten. Manche haben ja noch ein bisschen mehr Fragen dazu, denen reicht jetzt so eine kurze Predigt dazu nicht, wollen noch mehr wissen. Wir haben Material für einen Taufkurs, den haben wir auch schon mehrfach durchgeführt und wir bieten den auch immer wieder gerne an. Und wer da Interesse daran hat, kann mich gerne nach dem Gottesdienst ansprechen. Und dann machen wir dafür Termine aus und dann geht das so seinen Gang. Ich denke, es wäre schön, wenn wir im Sommer wieder eine Taufe haben könnten und so dieses Fest des Sterbens mit Jesus und Auferstehen zu einem neuen Leben das sollten wir einfach regelmäßig feiern, denn es ist auch für alle, die schon lange im Glauben stehen und mit Jesus unterwegs sind, ist das immer wieder eine gute Erinnerung, eine Stärkung, eine Ermutigung zu sehen, ja genau, so habe ich das erlebt und ich halte daran fest. Wir brauchen das ja auch immer wieder vor unseren eigenen Augen. Ja, ich lebe in einem neuen Leben, auch wenn ich in meinem Alltag oft den Eindruck habe, es drückt mich alles nieder und ich spüre so gar nichts. Aber wenn wir uns daran erinnern, was die Wahrheit in unserem Leben ist, was die biblische Wahrheit in unserem Leben ist, dann kann uns das Kraft geben und wieder neuen Mut weiterzugehen auf diesem Weg mit Jesus. Amen.